Hallo und herzlich willkommen bei Identität. Heute sprechen wir über das Thema Reinkarnation, einer Vorstellung oder einem Konzept, das tief verankert ist in Indien und im Sanatana Dharma. Sanatana Dharma ist die Selbstbezeichnung für das, was heute alles unter Hinduismus zusammengefasst wird. Heute klären wir folgende Fragen. Zunächst einmal, was ist Reinkarnation überhaupt? Welches Menschenbild und welche kosmologische oder metaphysische Vorstellung steckt dahinter? Was sagt eigentlich die Wissenschaft, die Forschung? Welche Erfahrungen machen Menschen? Und was sagen die abrahamischen Religionen zu dem Thema Reinkarnation? Und heute ist Parvati wieder zu Gast, da sie sich einerseits ganz intensiv mit diesem Thema beschäftigt hat und ihre Expertise heute mit uns teilen möchte. Und andererseits ist sie Ärztin, die selbst Methoden gelernt hat, um so eine Rückführungstherapie zu ermöglichen. Ja, Reinkarnation ist ein Konzept, das allen dharmischen und asiatischen Traditionen gemeinsam ist, also dem Buddhismus, dem Jainismus und dem Sikhismus. Auch in den meisten antiken, indigenen und vorkolonialen Zivilisationen und Traditionen auf der Welt gab es schon ganz lange die Vorstellung von Wiedergeburt. Also sei es in der antiken, römischen und griechischen Tradition oder in der südamerikanischen und nordamerikanischen Native Tradition, im Schamanismus oder eben bei den Inuits, bei den Aborigines und so weiter. Und auch in den meisten afrikanischen Ländern gab es auch diese Vorstellung der Wiedergeburt sehr, sehr lange. Also das ist eine Vorstellung, die es seit den ersten Zivilisationen, die auf der Welt existiert haben, gibt. Ja? Bis eben der Kolonialismus und die Missionierung kam und die Indigenen und ursprünglichen oder vorkolonialen Traditionen verdrängt hat, war die Mehrheit der Menschen auf der Welt überzeugt von dieser Idee der Reinkarnation. Was ist Reinkarnation? Reinkarnation ist die Vorstellung, dass der Mensch nicht nur ein physischer Körper ist und eine Psyche besitzt, sondern dass wir Seelen sind, die nach dem physischen Tod unseren Körper verlassen und in einem neuen Körper wiedergeboren werden. Und dies passiert in einem Zyklus von Geburt und Wiedergeburt. Warum reinkarnieren Seelen überhaupt? Ja, warum gibt es Reinkarnation überhaupt? Und wenn wir diese Frage verstehen möchten, dann müssen wir uns die vedische Metaphysik angucken, also die kosmologische Vorstellung, die dahinter steht, ja. In den traditionellen indischen Wissenssystemen wie Yoga und dem Ayurveda oder in der Vedanta-Philosophie wird die wahre Natur des Menschen als Atma bezeichnet. Atma ist Sanskritam und das kann man im weitesten Sinne mit dem Begriff Seele übersetzen. Dabei ist Atma, also unser wahres Selbst, unsterblich und ewig. Wir sind unbegrenztes und unendliches Bewusstsein. Also der Mensch wird nicht beschränkt auf den physischen Körper und wird als Bewusstsein betrachtet. Und als Bewusstsein bewohne ich mehrere Körper oder Sharidas. Also es gibt einmal den physischen Körper, der grobstofflich und fest ist, den ich sehen kann und den ich mit meinen Sinnen erfahren kann. Also die meisten Menschen identifizieren sich mit diesem Körper, ja, also mit dem sogenannten Stula Sharida. Daneben gibt es noch den feinstofflichen Körper, der nicht physische Materie ist. Er ist im Prinzip so fein, dass wir ihn in der Regel nicht sehen oder anfassen können, ja. Also er wird auch als Astralkörper im Deutschen bezeichnet oder Sukshma Sharida auf Sanskritam. Und in diesem Astralkörper befinden sich unsere Gefühle, unsere Gedanken, All unsere Sinneswahrnehmungen wie Riechen, Hören, Schmecken etc. sowie unser Intellekt und unser Erkenntnisvermögen. Und auch unser Energieempfinden wird dem Astralkörper zugeordnet, also unsere Energiezentren, die auch als Chakren im Yoga bezeichnet werden, oder die Lebenskraft Prana oder Qi im Chinesischen, die wird auch dem Astralkörper zugeordnet. Und ja, diesen Astralkörper können wir Menschen im Rahmen von außerkörperlichen Erfahrungen häufig wahrnehmen, wie zum Beispiel durch eine Nahtoderfahrung oder durch Tiefenentspannung oder Meditationstechniken im Yoga, ist es möglich, diesen physischen Körper kurzzeitig zu verlassen. Und das wird als Astralreise bezeichnet. Bei Nahtoderfahrungen berichten Menschen davon, sich von außen bzw. von oben zu sehen. Also sie haben dann das Gefühl, dass sie nach oben kommen und dann von oben nach unten schauen. Eine Art Vogelperspektive einnehmen, ja? Und dann sehen wir unseren physischen Körper von oben und gegebenenfalls auch andere Menschen im Raum. Und wir können sogar die Gedanken und Gefühle der Menschen, die in diesem Raum sind, hören und wahrnehmen bei solchen Nahtoderfahrungen oder außerkörperlichen Erfahrungen. Und solche außerkörperlichen Erfahrungen können wir außerdem auch im Traum oder beim luziden Träumen erreichen. Denn im Traum können wir auch an verschiedene Orte reisen, ohne jetzt physisch dahin zu gehen. Oder auch im Traum nehmen wir mit unseren Sinnen wahr. Also wir können fühlen, riechen, schmecken, ne? Und auch die Gedanken und Gefühle anderer Personen ja nonverbal wahrnehmen. Genau, und das ist so das, was wir als Astralkörper bezeichnen. In diesen Situationen können wir das eben erfahren. Ja. Im Moment unseres physischen oder körperlichen Todes verlässt dann dieser feinstoffliche Astralkörper den festen physischen Körper und die Seele geht in einen anderen Zustand über. Dabei wird der Tod als ein Übergang angesehen und nicht als ein absolutes Ende. In der vedischen Metaphysik oder Kosmologie wird die Realität bzw. alles, was existiert, in zwei Bereiche oder zwei Welten eingeteilt, die miteinander verbunden sind und genau eine Wechselwirkung zwischen diesen Realitäten besteht. Also es gibt einmal die absolute Realität und die relative Realität, was häufig als Diesseits und Jenseits bezeichnet wird. Das sind keine physischen Orte, sondern das sind Bewusstseinszustände. Die Seele wird ja als unendliches Bewusstsein gesehen und sie existiert in der menschlichen Form in der relativen Realität. Also diese Realität erfahren wir durch unsere Sinne. Sie ist von Raum und Zeit bestimmt und ja, umfasst letztendlich alles Materielle. Also das, was wir aktuell als Menschen, als unser Leben oder unsere Existenz wahrnehmen auf dieser Erde und in diesem Universum, das ist die relative Realität. Und unsere westliche Wissenschaft und auch die empirische Perspektive von Realität kennt nur diese relative Realität. Dann gibt es die absolute Realität, die ist ein Bewusstseinszustand, der eben außerhalb von dem existiert, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können oder mit den aktuellen empirischen wissenschaftlichen Methoden feststellen können. Und diese absolute Realität transzendiert in der traditionellen Vorstellung die materielle Welt, in der wir existieren. Also dabei wird das Universum, also unsere relative Realität, in der wir Menschen existieren, als etwas angesehen, das von unparteiischen Gesetzen bestimmt wird, wie zum Beispiel dem Gesetz des Karma. Karma heißt, dass eben nichts aus Zufall passiert, sondern dass alles ein Ergebnis irgendeiner Ursache ist. Kausalität oder Karma ist ein kosmisches System, das höchst komplex ist. Ja. Dabei bedeutet Karma auch Handeln oder Agieren. Also jeder Gedanke, jedes Gefühl, jedes Wort und jede Tat ist Karma. Und durch das ständige Handeln schaffen wir als Menschen sehr viel Karma. Und es entsteht eine Kette von Ursachen und Wirkungen. Und das ultimative Ziel unseres Lebens aus der dharmischen oder vedischen Perspektive ist die Befreiung von Karma, also von dieser Kausalität und das Erreichen der absoluten Realität, was auch als Moksha oder Nirvana im Buddhismus bezeichnet wird. Und in der absoluten Realität gibt es eben nicht mehr dieses Gesetz des Karma oder diese Kausalität. Und der Weg, um zur anderen Welt zu gelangen, geht nur durch unsere physische, also menschliche Existenz und nicht dadurch, dass wir diese menschliche Existenz oder unser menschliches Leben verweigern oder gewaltvoll unterdrücken. Also die Erfüllung unserer Grundbedürfnisse wie Essen, Kleidung, Unterkunft, aber auch körperliches und materielles Wohlbefinden zählt dazu. Und auch die Befriedigung unserer physischen oder körperlichen und psychischen als auch materiellen Wünsche und Begehren gehört dazu. Das heißt, der Mensch soll sein Leben leben. Ja? Also es ist eine lebensbejahende Weltanschauung, die die Verweigerung oder die Unterdrückung von menschlichen Bedürfnissen und Zielen anstrebt. Wir Menschen treten in den Zyklus von Geburt und Wiedergeburt immer wieder ein, bis wir unser Karma abgeschlossen oder ausgeglichen haben. Und wenn wir die menschlichen bzw. materiellen Bedürfnisse und Ziele transzendiert haben, dann schaffen wir es, in die absolute Realität einzutreten und so können wir dann diesen Zyklus von Geburt und Wiedergeburt durchbrechen. Ja, das ist die vedische oder dharmische Perspektive, beziehungsweise das, was in den traditionellen indischen Wissenssystemen und Philosophien beziehungsweise Kosmologie gesagt wird. Was sagt die Wissenschaft zum Thema Reinkarnation? Auf dem Gebiet der Reinkarnationsforschung sind die Psychiater Dr. Ian Stevenson sowie Dr. Brian Weiss die bekanntesten Namen. Wir stellen diese beiden Forschenden und ihre Arbeit in dieser Folge vor, sodass ihr euch ein Bild machen könnt. Und ich fange mit Dr. Ian Stevenson an und Parvati wird uns dann später etwas zu Dr. Brian Weiss erzählen. Ian Stevenson war Vorsitzender der Abteilung für Psychiatrie an der Universität Virginia. Er hat über 3000 Fälle von Kindern untersucht, die sich an das vergangene Leben erinnerten. Er hat insgesamt über 40 Jahre geforscht und ist um die ganze Welt gereist, um seine Fälle zu untersuchen und zu validieren. Und er konnte mehr als 1500 Fälle faktisch objektiv validieren. 1997 hat er ein Werk publiziert mit über 2000 Seiten zum Thema Reinkarnation und Biologie. Die meisten Fälle, die er untersucht hat, kommen aus Asien bzw. Indien oder anderen Bereichen, in denen die Lehre der Reinkarnation gesellschaftlich akzeptiert ist. Und an Orten, wo Reinkarnation eben gesellschaftlich eher nicht so akzeptiert ist, sagt er, dass die meisten Eltern die Kinder darin hemmen, ihre Erinnerungen auszudrücken. Ja, also die tun das dann ab als Fantasie oder sagen den Kindern, die sollen nicht so einen Blödsinn erzählen oder ähnliches. Er hat festgestellt, dass die Kinder sich meist im Alter zwischen 2 und 5 Jahren erinnern und dass diese Erinnerungen sehr spontan erfolgt, im Sinne von Flashbacks oder in der Forschung nennt man das auch Wiedererkennungsgedächtnis. Also man kann Kinder irgendwie nicht in Interviews befragen, also es geht nicht auf Knopfdruck, dass die sich erinnern, sondern diese Erinnerungen kommen einfach spontan und ähneln Erinnerungen an einen Traum, ja, also so wie wir morgens, wenn wir aufwachen, vielleicht uns an einen Traum erinnern, den wir nachts irgendwie geträumt haben. So ungefähr beschreiben die Kinder ihre Erinnerungen. Und er hat festgestellt, dass es insgesamt nur sehr wenige Kinder gibt, die sich an das vergangene Leben erinnern. Selbst in einem Land wie Indien, wo die Mehrheit der Menschen an Reinkarnation glaubt, erinnerten sich nur eins von 500 Kindern an das vergangene Leben. Ja, er hat es so erklärt, er war ja Experte für psychosomatische Medizin und Stevenson kam dann zum Schluss, dass diese Kinder sich nur erinnern, wenn eben starke Gefühle mit dem alten Leben verbunden waren. Ja, also in der Regel waren es traumatische Todesfälle, die in irgendeiner Form gewaltvoll waren. Diese starken Gefühle haben dann die Verbindung zum alten Leben in diesem Leben wieder hergestellt. Zum Beispiel, wenn jemand ertrunken ist, dann hatte er dann in diesem Leben eine Phobie vor Wasser. Außerdem hat er festgestellt, dass zwischen Tod und Wiedergeburt oft einige Jahre liegen. Und die meisten reinkarnierten Menschen, ja, kommen letztendlich geografisch gesehen in derselben Region oder Gegend wieder zur Welt. Also man muss letztendlich nicht weit suchen, um die alte Familie, ja, der reinkarnierten Person wiederzufinden. Nun hat Dr. Stevenson ein gemeinsames Muster in den Fällen beobachten können. Und das erste ist, dass sobald ein Kind kommunizieren kann, fängt das Kind an, sein früheres Leben zu beschreiben. Also es erklärt häufig, dass sein Name anders ist als der Name, der für das Kind von seinen biologischen Eltern gegeben wurde. Das Kind sagt, dass die gegenwärtige Familie nicht seine wahre Familie sei. Und außerdem spricht das Kind davon, dass seine wirkliche Familie in einem anderen Dorf oder in einer anderen Stadt leben würde. Und es kann sich sogar an die Namen der verschiedenen Familienmitglieder erinnern und auch den geografischen Standort aus dem vergangenen Leben, ja, wieder hervorrufen. Vor allem weiß es meist auch so Details wie das Haus oder die Nachbarschaft und all diese Dinge kann man dann überprüfen und auf Basis dieser Information, die das Kind dann aus seinem vergangenen Leben erzählt, ist dann Dr. Stevenson auf die Suche gegangen und dann findet man meist auch relativ schnell die Familie des Kindes aus dem Vorleben. Also wenn das Kind die Familie aus dem Vorleben zum ersten Mal trifft, dann ist es meist in der Lage, die Namen eben zu sagen und auch die Beziehungen zu identifizieren. Und es kennt sogar oft Familiengeheimnisse, die eben nur Mitglieder dieser Familie kennen können. Und meist ist das Kind dann eine Reinkarnation eines verstorbenen Verwandten oder so. Das kommt häufig vor. Außerdem hat Dr. Stevenson in etwa 50% seiner Fälle festgestellt, dass das Kind sich auch an die Details seines Todes im früheren Leben erinnern kann. Und da diese Todesfälle häufig gewaltsam waren oder ein vorzeitiger oder frühzeitiger Tod eintrat, hingen damit auch traumatische Wunden oder traumatische Erinnerungen zusammen. Also diese Kinder konnten sich in einer späteren Inkarnation dann nicht nur daran erinnern, sondern sie haben auch physische Merkmale aufgewiesen, ja, so in Form von Muttermalen oder Narben, die sehr unüblich waren. In 225 Fällen hat er diese physischen Anomalien oder Merkmale konnte er eben auf das letzte Leben auch zurückführen. Ein türkischer Junge, der rechtzeitig von Geburt an ein ja nicht vollständig entwickeltes Gesicht hatte. Er berichtete als Todesursache im vergangenen Leben durch einen Schrotflintenschuss aus nächster Nähe ermordet worden zu sein. Oder ein Mädchen aus Myanmar, das ohne die untere Hälfte ihres rechten Beines geboren war, berichtete von einem Leben, wo sie von einem Zug überfahren wurde. Und diese Fälle konnten durch die Autopsieberichte der Menschen aus dem vergangenen Leben und auch Fotos aus der Vergangenheit bestätigt werden. Dann hat er festgestellt, dass Persönlichkeitsmerkmale, persönliche Vorlieben, aber auch Gewohnheiten aus dem früheren Leben oft bestehen bleiben und in das nächste Leben ja fortgetragen werden. Und das sagen übrigens auch die indischen oder die vedischen Traditionen. Es gibt ja in der vedischen Tradition ein ganz klares Bild von, was die Seele ist und was nach dem Tod passiert. Und da spricht man eben auch von den sogenannten Samskaras. Und diese Samskaras sind diese Vorlieben, Gewohnheiten, Persönlichkeitsmerkmale, die wir sozusagen ins nächste Leben tragen als Seele. Ein weiteres Merkmal, was von einem Leben zum anderen ähnlich sein kann, ist das äußere Erscheinungsbild. Also körperliche Erscheinungen bleiben häufig die gleichen. Gesichtszüge von einem Leben zum anderen können eben auch übertragen werden. Und Ian Stevenson hat in den 60ern eine Studie durchgeführt mit Zwillingen, wo er dann Fotografien dieser Person aus den früheren Leben hatte. Und 1998 hat er dann diese Zwillinge wieder besucht und festgestellt, dass die beiden Menschen jetzt als volle Erwachsene die gleichen Gesichtszüge hatten wie die Menschen, die sie im früheren Leben waren. Und diese Fälle wurden von Tom Schröder in einem Buch veröffentlicht namens Old Souls. Ein sehr berühmtes Beispiel dafür, dass das äußere Erscheinungsbild von einem Leben zum anderen sehr ähnlich sein kann, ist der Fall der Sängerin aus Kanada, Sherry Lea Laird. Sie ist heute 60 Jahre alt. Sie ist als Inkarnation oder Reinkarnation von Marilyn Monroe bekannt geworden. Das ging durch die Medien damals sehr stark, seit 2006, glaube ich, als der Psychiater Adrian Finkelstein ein Buch über diesen Fall herausgebracht hat. Das Buch heißt übrigens Marilyn Returns, The Healing of a Soul. Und in diesen Fällen konnte er auch anhand von Bildern sehr gut zeigen, wie ähnlich Sherry Lea Marilyn Monroe sieht. Und das Spannende an diesem Fall war, dass es nochmal zeigt, dass sich auch die Beziehungen aus dem vergangenen Leben in das neue Leben fortführen. Denn Sherry Lea sagt, dass ihre Tochter die Mutter von Marilyn Monroe ist. Also Gladys heißt die Mutter von Marilyn Monroe, die 1984 verstorben ist. Und das war wohl irgendwie 9 Monate vor der Geburt von der Tochter von Sherry. Und wenn wir auch die Fotos angucken von der Tochter von Sherry Lea und der Mutter von Marilyn Monroe, sieht man auch die optischen Ähnlichkeiten ganz gut. Ja, und diesen Aspekt, dass Beziehungen sich eben von einem Leben in das nächste fortführen, konnte Dr. Ian Stevenson auch in Studien nachweisen. Er hat Studien mit Zwillingspaaren durchgeführt und konnte das objektiv auch beweisen. Ja, an diesem Fall von Sherry Lea bzw. der Reinkarnation von Marilyn Monroe lässt sich nochmal gut zeigen, dass Heilung eine große Rolle spielt beim Thema Reinkarnation. In der Karma-Theorie kommt das ja auch vor, ne? Wenn das Karma nicht abgeschlossen ist, dann sucht die Seele sich sozusagen ein neues Leben, um das Karma aus dem letzten Leben zu vollenden. Bei Marilyn Monroe ging es ja um die unglückliche Mutter-Kind-Beziehung. Denn Marilyns Mutter Gladys hatte Marilyn ja als Kind zur Adoption freigegeben. Und genau, dann ist ja Marilyn in unterschiedlichen Pflegefamilien aufgewachsen etc. Und durch die Vereinigung jetzt in diesem Leben als Tochter und Mutter, also da haben sich dann die Rollen umgedreht, ne? Sherry ist als Marilyn wiedergeboren und ihre Tochter ist sozusagen die Mutter von Marilyn, also Gladys. Ja, so sagt Sherry Lea, dass eben diese missglückte Beziehung wiederhergestellt werden konnte, indem sie heute eine sehr gute Beziehung zu ihrer Tochter hat. Ja, so eben auch alte Wunden geheilt werden können. Ein sehr aktueller Reinkarnationsfall ist das von James Leininger. Er wurde in den USA geboren und heute ist er 25 Jahre alt. Und der Junge hat sich eben bei 1000, als er so ungefähr 2 Jahre alt war, an ein früheres Leben als Kampfpilot erinnert im Zweiten Weltkrieg. Und diese Erinnerungen wurden durch einen Besuch im Museum getriggert. Und das ging durch alle Medien in den USA. Zu diesem Fall gibt es tatsächlich sogar eine Netflix-Dokumentarserie, die Surviving Death heißt. Also das könnt ihr auch alles googeln und euch anschauen und euch selbst ein Bild machen. Nochmal zurück zur Forschung von Stevenson. Vor allem haben ganz viele auch seiner Kolleginnen, also seiner wissenschaftlichen Kolleginnen, ihn dafür gelobt, wie wissenschaftlich er arbeitet. Also er wurde für seine wissenschaftliche Strenge gelobt und dass er auch versucht hat, die Geschichten der Kinder, die sie erzählt haben und die Informationen, die sie erzählt haben, durch mehrere Zeugen zu bestätigen und zu erhärten. Ja, eine preisgekrönte Physikerin namens Doris Kuhlmann-Wilsdorf hat zu Stevensons Forschung gesagt, dass die statistische Wahrscheinlichkeit von Reinkarnation überwältigend ist. Und wenn man sich die Beweise kumuliert anschaut, dann seien sie eben anderen Wissenschaftsbereichen auf keinen Fall unterlegen. Ja, also sie hat vor allem die Gleichwertigkeit und die Wissenschaftlichkeit von Stevensons Forschungen ja gesehen und bestätigt. Stevensons Teil möchte ich mit einem Zitat abschließen, denn er hat selbst gesagt, dass der Wunsch, nicht zu glauben, ebenso stark beeinflussen kann wie der Wunsch zu glauben.